Fahrt kommen wir am Urlaubsort an. Fjellerup, Dänemark, Ostsee. Als erstes holen wir den Schlüssel für unsere Unterkunft und dann geht sofort, nein, nicht zur Unterkunft, sondern wir fahren erstmal ans Wasser. Wir steigen aus und sind da im Urlaub. Wir laufen im Sand rum, wir schauen aufs Meer. Ich atme die salzige Ostseeluft ein und atme durch. Hier sein, aufatmen. Ich habe Raum zum Atmen, Raum zum Leben, zum Hiersein, zum Ganzsein. Liebe Gemeinde, ich stelle mir vor, dass die Frau in der Geschichte in Johannes 8 ein ähnliches Gefühl hat am Ende. Sie kann wieder aufatmen. Sie hat wieder Raum zum Leben. Jesus öffnet ihr diesen Raum. Und zwar, indem er sie nicht verurteilt, wie die anderen es tun. Indem er sie nicht auf ihr falsches Handeln reduziert. Indem sie es einfach nochmal probieren darf. Geh hin und versuch es erneut. Nicht verurteilt, sondern begnadigt. Jesus öffnet sein Herz und damit Raum zum Leben. Der Geschichte aus Johannes 8 ab Vers 3, die heute Predigtthema sein wird, gebe ich für mich die Überschrift Herzen öffnen statt Steine schmeißen. Und ich lese diesen Text aus Johannes 8 nach der Übersetzung Neue Genfer. Und wenn ihr jetzt seht, dass Leute in ihr Handy gucken, schreiben die wahrscheinlich keine SMS oder E-Mail, sondern suchen den Bibeltext und lesen mit. Also Johannes 8 ab Vers 3. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Liebe Gemeinde, die Situation ist eindeutig. Die Frau hat die Ehe gebrochen. Sie hat sich damit nach dem jüdischen Gesetz schuldig gemacht. Die Strafe dafür ist nach dem mosaischen Gesetz aus Levitikus 20 die Steinigung. Allerdings, Todesstrafen durften zur Zeit Jesu, durfte nur die römische Besatzungsmacht ausführen. Es ist tatsächlich nicht überliefert, dass diese Umsetzung der Strafe zur Zeit Jesu wirklich so wörtlich angewandt wurde. Und schon gar nicht an Ort und Stelle und ohne ordentliches Verfahren. Die Strafe wurde eher oft umgewandelt in eine Geldstrafe. Das nur mal so nebenbei. Ich frage mich, wenn ich diesen Text lese und höre, wie erwischt man jemanden beim Ehebruch? Lagen die auf der Lauer oder wie sollen wir uns das vorstellen? Ich möchte mir das überhaupt nicht vorstellen. Was sagt das über die Leute aus? die die Frau erwischt haben. Und noch eine Frage, warum haben die Leute so schnell die Steine zur Hand? Sie können es wohl kaum erwarten, endlich loszulegen, endlich die Frau der gerechten Strafe zuzuführen. Je früher sie bestraft wird, desto klarer ist die Situation für alle. Recht muss auch Recht bleiben. Die Motivation der Ankläger spricht vielleicht nicht unbedingt für sie. Denn es wird offenbar, ihnen geht es gar nicht in erster Linie darum, das Gesetz zu erfüllen. Nein, man kann sagen, sie missbrauchen diese Frau, um Jesus eine Falle zu stellen, um ihn dran zu kriegen. Und ich möchte wirklich sagen, schämt euch, wie kann man nur? Das ist menschenverachtend, das ist heuchlerisch, das ist erbärmlich. Neben dem Ganzen bleibt noch eine andere Frage übrig und offen. Wo ist eigentlich der Mann, mit dem die Ehe gebrochen wurde? Der ist nämlich genauso schuldig und er hätte die gleiche Strafe verdient wie die Frau. Die Ankläger suchen sich aus ihrer Heiligen Schrift eine Stelle heraus und lassen nach Belieben weg, was ihnen nicht in den Kram passt. Sie sagen nämlich, nur die Frau hat die Strafe verdient, aber eigentlich wäre es für beide so. Das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Ich erwische mich dabei, wie ich verächtlich auf diese Leute herabblicke. Ich verachte sie für ihre Verachtung und merke erst später, ich bin voll in die Falle reingetappt. Ich mache mit meiner Verachtung genau das, was ich bei diesen Leuten verwerflich finde. Ich verachte Menschen für ihre Einstellung, für ihre Motive, für das, was sie tun. Ich bin nicht besser als sie. Das, liebe Gemeinde, ist ernüchternd. Es ist aber auch gut. Es ist gut, dass wir uns in den biblischen Texten wiederfinden und dass wir uns von ihnen erwischen lassen. Es ist gut, dass wir sehen, wo sind wir noch nicht fertig, wo haben wir noch was zu lernen, wo möchte Gott uns korrigieren, wo möchte er uns auf einen besseren Weg bringen. Es ist gut, unser Leben Gott hinzuhalten und ihn drauf gucken zu lassen, auf unser Denken, auf unser Reden, auf das, was wir tun. Während ich noch ein bisschen peinlich berührt über mein Erwischtwordensein nachdenke, geht die Geschichte weiter. Jesus nämlich tappt nicht in diese Falle, die ihm gestellt wird. Ganz offensichtlich gibt es für Jesus zwei unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren auf diese Situation. Er kann die Frau verurteilen, wie gewünscht, damit dem Gesetz genügen und den Anklägern Recht geben. Oder er kann sich selbst und seiner Botschaft von der vergebenen Liebe Gottes treu bleiben und die Frau freisprechen. Beides ist problematisch. Entspricht er dem Gesetz, würde sie gesteinigt werden. Er hätte also Mitschuld an ihrem Tod. Außerdem würde er unglaubwürdig. Man würde ihm nicht glauben, was er die ganze Zeit gelehrt hat. Liebe ist stärker als Gewalt. Barmherzigkeit überwindet Vergeltung. Gerechtigkeit ist mehr als Abrechnung. Liebe ist stärker als der Tod. Auf der anderen Seite gibt er der Frau Recht und spricht sie frei. Widerspricht er dem Gesetz und den Anklägern. Er würde das Gesetz ignorieren und würde damit selber schuldig aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen werden. Ihr Lieben, was macht man, wenn weder Lösung A noch Lösung B funktionieren? Wenn es weder schwarz noch weiß gibt, wenn es kein offensichtlich eindeutiges richtig noch falsch gibt? Genau, wenn A und B nicht gehen, nimmt man Lösung C. Man sucht einen anderen Weg. Und genau das macht Jesus hier. Er lässt sich nicht in diese Falle hineinbringen, dass es nur diese Möglichkeiten gibt. Er findet einen anderen, einen dritten Weg. Und dazu bringt er erstmal Ruhe in diese ganze Situation und wendet sich ab. Er bleibt in dieser Szene, er geht nicht weg, aber er macht nicht mit. Er nimmt sich erstmal raus, er unterbricht den Streit. Eine interessante Form der Deeskalation. Und er schreibt etwas in den Sand. Ich würde ja gerne wissen, was das war. Es gibt unglaublich viele Spekulationen darüber und genauso viele Erklärungen. Die Bibel schweigt dazu. Vielleicht ist es doch nicht ganz so wichtig, was Jesus da geschrieben hat. Wichtig ist, er macht nicht mit. Er tappt nicht in diese Falle, die sie ihm stellen. Er lässt sich nicht einspannen für die Pläne der anderen. Er gibt nicht dem einen Recht und verurteilt damit den anderen. Und darüber staune ich immer wieder, wenn ich diesen Text lese. Ich würde erwarten, dass Jesus hier eindeutig Stellung bezieht, nämlich für die Frau. Ich würde erwarten, dass er sich öffentlich und damit offiziell auf ihre Seite stellt und damit unübersehbar demonstriert, Gott steht auf der Seite derer, die ihren Weg und die sich selbst verloren haben, die es nicht schaffen, die immer wieder versagen, die für sich selber nicht einstehen können. Er steht auf der Seite derjenigen, die Lebensbrüche in ihrem Leben haben, die Ängste haben. Er steht auf der Seite der Armen und Schwachen. Und ich würde erwarten, dass er an dieser Stelle den offiziellen Rechtgläubigen doch mal so richtig die Leviten liest, wenn sie sich schon auf das Buch Levitikus beziehen. Aber das ist hier nicht der Weg Jesu. Nicht an dieser Stelle. Er nutzt nicht diese perfekte Möglichkeit, um nun wiederum die Ankläger an den Pranger zu stellen. Er verurteilt sie nicht für ihre Bosheit. Hier ist für Jesus offensichtlich der Weg ein anderer. Er verändert die Blickrichtung der Menschen, die da sind. Er dreht die Perspektive. Der Weg Jesu ist hier ein Weg zur Selbsterkenntnis. Er zeigt eben nicht mit dem Finger auf die Ankläger, wie ich es so gerne tun würde und wie sie es mit der Frau tun. Nein, Jesus gibt denen, die anklagen, die Möglichkeit, über ihr Leben nachzudenken. Er zwingt sie zum Innehalten. Er sagt einen Satz, der sie nachdenklich macht. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also sie könnten fortfahren mit dem, was sie so gerne machen wollen. Ob es nun Feigheit ist oder tatsächliche Selbsterkenntnis, das wissen wir nicht. Überliefert ist, die Ankläger gehen weg. Einer nach dem anderen lässt seinen Stein fallen und damit auch die Anklage. Sie machen sich alle aus dem Staub. Vielleicht begleitet sie die Erkenntnis, auch ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ein Mensch, der schlechte Entscheidungen trifft. Entscheidungen, die Menschen und die Gott verletzen. Ich bin tatsächlich nicht besser als diese Frau. Ich staune darüber. Jesus gibt den Anklägern eine Chance zur Umkehr. Er gibt auch ihnen die Möglichkeit zum Leben. Mich macht das nachdenklich. Und ich frage mich, wie gehe ich um, wenn ich offensichtliches Unrecht sehe? Ist es nicht auch mal wichtig, das zu benennen und dagegen vorzugehen und Menschen direkt damit zu konfrontieren? Ich will von Jesus lernen, dass es nicht immer dran ist, nicht automatisch, nur weil ich etwas sehe. Ich will lernen, auf Gott zu hören, wann sage ich was und wie sage ich was und wer darf alles dabei sein. Muss das ein großes Auditorium sein, wenn man einen Menschen konfrontiert? Und ich will von Jesus lernen, Menschen nicht zu verurteilen. Ich finde das spannend. Jesus gibt hier niemandem Recht. Weder den Anklägern noch der Frau. Aber er gibt Leben. Er gibt neue Möglichkeiten. Er gibt Raum, dass die Menschen leben können. Und auch diese Frau bekommt schließlich die Chance, ihr Leben neu zu gestalten. Er schimpft nicht. Ich würde ja gern auch mit der Frau schimpfen. Wie gesagt, man muss Unrecht doch auch mal benennen. Jesus ist da sehr zurückhaltend an dieser Stelle. Er gibt ihr eine Chance und macht damit deutlich, dass wir als Menschen nicht festgelegt sind auf das, was in unserem Leben falsch gelaufen ist. Oder was wir falsch gemacht haben. Wir dürfen weder uns selbst noch andere darauf reduzieren, was in unserem Leben klappt und was nicht. Vielleicht ist das die Freiheit, in die Jesus uns führen will. Wir dürfen immer wieder losgehen und es neu probieren. Allerdings ohne die Garantie, dass es diesmal auch klappt. Ab jetzt ein Leben ohne Fehler. Vielleicht werden wir wieder Dinge tun, die uns oder anderen nicht gut tun, die Gott verletzen, die uns von Gott oder anderen Menschen trennen. Ich würde sagen, mit Sicherheit werden wir das. Aber auch dann gilt, wir müssen uns nicht verurteilen, unser Denken, unser Handeln muss uns nicht von Gott trennen. Das letztendliche Urteil steht nur Gott zu, nicht uns selbst. Und wir dürfen das alles in die Nähe Gottes bringen. Unsere Fehler, unser Versagen, unsere menschliche Begrenztheit, vertane Chancen, unsere Hilflosigkeit, ja, uns selbst. Wir dürfen uns vor Gott ausbreiten und dürfen in seine ausgebreiteten Arme kommen. Wir dürfen Vergebung empfangen. Und diese guten Worte, fang nochmal an. Ich bin bei dir, ich gehe mit. Denn Jesus scheint es dieser Frau zuzutrauen, ihr Leben neu zu leben. Und auch wenn sicher ist, dass sie es hundertprozentig nicht schafft, darf sie es machen. Und ich glaube, so traut Gott uns zu, dass wir uns ändern können, dass wir unser Denken, unser Verhalten ändern können. Er traut uns zu, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Dass wir statt Steine zu schmeißen, unser Herz öffnen. Dass wir statt über den anderen herzuziehen, Gutes denken und sagen über ihn. Statt beim Shitstorm mitzumachen, dagegen zu halten. Statt Leben zu zerstören, Räume zu öffnen. Nein, Jesus setzt sich nicht beliebig über Recht und Unrecht hinweg, aber er weist dem Recht einen gebührenden Platz zu. Es hat Raum bei Gott. Und zwar im Rahmen seiner großen Barmherzigkeit. Nicht abgesondert davon. Recht ohne Barmherzigkeit, das geht nicht bei Gott. Jesus stellt nicht an den Pranger und er hätte so viel Grund gehabt dazu. Er reduziert Menschen nicht auf ihre Fehler. Er redet nicht über Menschen, sondern mit ihnen. Jesus verzeiht, nicht weil er Sünde gut findet, sondern weil er uns befreien will. Geh hin, sündige nicht mehr. Niemand schafft es, keine Fehler zu machen. Niemand schafft es, vor Gott untadelig zu sein. Wir sind alle auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Wir brauchen alle diesen Blick in den Spiegel. Ich will das von Jesus lernen. Menschen so zu sehen, wie er das tut. Und ich will mich üben in Selbsterkenntnis. Es ist unsere Verantwortung, unser Leben Gott immer wieder hinzuhalten und ihn darauf gucken zu lassen. Und ihn sehen zu lassen, was muss sich ändern. Es ist nicht unsere Hauptverantwortung, das bei den anderen zu machen und über sie zu richten. Ich glaube, wir haben mit uns selber schon eine Menge zu tun. Lasst uns von Jesus lernen, nicht in diese Fallen hineinzutappen, sondern Räume zu öffnen für Menschen und nicht Steine zu schmeißen, auch nicht auf uns selbst. In diesem Sinne, geh hin und sei barmherzig mit dir, mit den anderen und mit dieser Welt. Amen.